Ja, wir kommen heute zum vierten Teil und ich lese uns Matthäus 5, die Verse 27 bis 32. Matthäus 5, 27 bis 32, wer Bibel hat, darf mitlesen. Da sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Verführt dich aber dein rechtes Auge zur Sünde, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Verführt dich deine rechte Hand zur Sünde, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Hurerei, der macht, dass sie Ehebruch begeht, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir kommen heute zum vierten spannenden und nicht ganz einfachen Teil: Geschieden und wieder verheiratet, was nun? Bevor wir da einsteigen, fasse ich noch mal kurz zusammen den gestrigen Abend, denn das heutige Thema knüpft ja unmittelbar dran an. Und es war gestern eine ganze Menge an verschiedenen Detailgedanken und ich habe gedacht, am Schluss, es mag vielleicht auch manche ein bisschen den Überblick verloren haben, was jetzt in welcher Gewichtung nacheinander kommt. Wir haben gesehen, die Unauflöslichkeit der Ehe, bis dass der Tod euch scheidet, ist durch eine ganze Reihe von Punkten dargelegt biblisch, zunächst vom Wesen der Ehe als Abbild der Liebe und Treue Gottes zu seinem Volk, seiner Braut und seiner Gemeinde, Israel wie auch die Gemeinde. Und Gott hält, wie wir es am Beispiel des Propheten Hosea gesehen haben, seinem Volk die Treue, egal was kommt. Dann, nächster wichtiger Gedanke, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wir haben gesehen, der Mensch steht überhaupt nicht auf der Autoritätsebene. Auch nur einen Augenblick auf den Gedanken zu kommen, ins Werk Gottes hineinzupfuschen und das wieder kaputt zu machen, was Gott zusammengefügt hat. Dritter Gedanke, dass Jesus sagt, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern eins. Da gibt es keine zwei mehr, die man auseinanderreißen könnte. Da gibt es nur noch eine Einheit, die man quasi mit Gewalt, wie beim Holzspalten eines Stücks Holz, auseinanderschlagen muss. Soweit ich sehe, sehen das auch die evangelikalen Brüder, die ansonsten dann aber sagen, unter bestimmten Bedingungen sind Scheidung und Wiederheirat möglich, etwa Lothar Gassmann, wir haben gestern Abend noch darüber gesprochen, im Blick auf den lieben Lothar, ich schätze ihn sehr von seiner theologischen Linie, ich kenne ihn schon vom Studium, er war Fernmitglied unserer bekennenden Gemeinde Neuwied. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, lieber Lothar, sie takuvises, auf Deutsch, wenn du doch geschwiegen hättest. Denn er hat selber ja wieder geheiratet nach einer Scheidung. Und wer so persönlich betroffen ist, sollte zu diesem Thema besser nichts oder wenig sagen. Und nicht die eigene Entscheidung dann sich selbst rechtfertigend gewaltig in die Welt hinaus posaunen. Das hat einfach ein Geschmäckle, wie der Schwab sagt. Ja. Er hat damit meines Erachtens, so sehr ich ihn sonst schätze, betone ich nochmal ganz ausdrücklich, er hat in vielen Dingen einen ganz außerordentlich guten Scharfblick, hat früher auch immer noch mehr die Gabe gehabt, Dinge wirklich zu erkennen, wo es gerade im Moment brennt. An dieser Stelle hat er meines Erachtens der Christenheit keinen guten Dienst erwiesen. Da kommt dann das Argument, ja, aber es gibt im Prinzip, sagt er ja auch, andere auch, im Prinzip gilt für die Ehe unauflöslich, bis dass der Tod euch scheidet. Aber es gibt Ausnahmen, die hatten wir gestern auch angesprochen. Es sei denn wegen Hurerei und zweitens wegen Unglaubens, 1. Korinther 7. Allerdings habe ich deutlich gemacht, ich persönlich kann es von der Schrift nicht so sehen, dass das wirklich Ausnahmen sind, die tatsächlich auch eine Wiederheirat möglich machen. Ich habe darauf hingewiesen, es wird hier ganz stark vom Alten Testament her argumentiert. Meines Wissens auch Lothar Gassmann und andere von der reformatorischen Theologie. An dieser Stelle, ich habe gesagt, da hat Luther auch nicht viel Gutes geleistet. So gut er in vielen anderen Dingen war, in der Ehefrage hat auch dem Philipp von Hessen die Bigamie erlaubt. An der Stelle hat er einen blinden Fleck gehabt. Es kann aber ein Mensch auch nicht alles können und wissen. Das ist ganz klar. Und auf dieser Schiene kommt das Argument häufig, ja, im Alten Testament wurde ja der Ehebrecher gesteinigt. Der war dann tot. Jetzt steinigen wir im Neuen Testament den Ehebrecher zwar nicht mehr, aber nach den Ordnungen des Alten Testaments hat er eigentlich als tot zu gelten und damit ist die Wiederheirat auch möglich. So ähnlich läuft meines Wissens wirklich ein wichtiger Argumentationsgang, wenn man diese Ausnahmen befürwortet. Aber ich habe gesagt, wer von den Ordnungen des Alten Testaments zu Scheidung und Wiederheirat herkommt, der geht prinzipiell an der biblischen Linie und am eigentlichen Willen Gottes vorbei, weil Jesus ganz klar gemacht hat, das ist nicht der ursprüngliche Wille Gottes gewesen. Und er stellt im Neuen Bund den ursprünglichen Willen Gottes in seiner vollen Gültigkeit wieder her. Wir können an dieser Stelle die ganzen Ordnungen des Alten Testaments schlicht vergessen. Die gelten nicht mehr. Jesus hat gesagt, ich aber sage euch. Nächster wichtiger Gedanke, weshalb ich nicht der Meinung bin, dass diese Stellen tatsächlich eine Wiederheirat ermöglichen. Denn sie reden zwar davon, dass bei Hurerei, fortgesetztem Ehebruch und Unglaube ausnahmsweise vielleicht tatsächlich eine Scheidung möglich ist. Das sagen sie. Aber sie sagen nicht, dass auch eine Wiederheirat möglich ist. Das ist eine Schlussfolgerung, die daraus gezogen wird, die aber der Text meines Erachtens nicht hergibt, der das Wort Gottes meines Erachtens im Gegenteil deutlich widerspricht, nämlich erstens 1. Korinther 7, wo Paulus sehr differenziert die verschiedenen Fälle von Ehe und möglicher Scheidung benennt, am Schluss aber kategorisch zusammenfasst, dann ist die Frau aber gebunden, auch wenn sie geschieden ist, solange ihr Mann lebt. Und er sagt eben nicht, solange bis sie rechtskräftig geschieden ist oder bis sie wieder verheiratet ist oder sonst irgendwas. Und der zweite ganz wichtige Punkt, dass Jesus sagt, wir haben es gerade noch mal gehört, wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Wenn die Ehe durch die Scheidung schon beendet gewesen wäre, könnte sie nicht durch die Wiederheirat gebrochen werden. Was es nicht mehr gibt, kann nicht mehr gebrochen werden. Und schlussendlich, genau, und dann das Argument, der ist aber nicht gebunden, sagt Jesus, und da sehen wir aber im Zusammenhang, das Ziel des Nichtgebundenseins ist nicht die Wiederheirat, sondern der Frieden. Da, wo zwei miteinander so im Streit leben, ist der eine nicht an den anderen gebunden, im Streit immer weiter zu leben, tagtäglich Ehekrach, die Fetzen fliegen, die Tassen und was weiß ich noch alles, sondern zum Frieden, aber nicht zur Wiederheirat. Und ganz wichtig, wo ich gesagt habe, was meines Erachtens fast komplett in der heutigen Diskussion ausgeblendet wird, ist der gesamtseelsorgerliche Aspekt für die gesamte Gemeinde. Tobias ist Architekt und hat mit Statik zu tun. Und wenn in einem Damm erstmal die ersten 2, 3, 4 Löcher hineingebrochen sind, dann hält er meistens nicht mehr lange. Und das ist das Problem. Wir müssen immer auch sehen, es geht nicht nur um Einzelentscheidungen, es geht immer um die Frage, welche Impulse, welche Signale setzen wir mit Einzelentscheidungen für die ganze Gemeinde? Was geht und was geht nicht? Es geht nicht darum, liebe Geschwister, ich hoffe, dass das rübergekommen ist, auch an den letzten Vorträgen. Ich will es aber noch mal ganz ausdrücklich betonen. Es geht um gelingende Ehen. Es geht nicht darum, über Menschen den Stab zu brechen. Ganz ausdrücklich nicht. Es geht nicht darum, andere zu verurteilen, die da gescheitert sind. Und es geht nicht darum, uns über andere zu stellen und den Eindruck zu erwecken, wir wären besser als sie. Wir sind alle Sünder und brauchen die Gnade und Vergebung Gottes. Darum geht's überhaupt nicht. Ich bin so viel unsäglicher Not im Zusammenhang mit Ehen begegnet. Es geht nicht darum, keine Barmherzigkeit zu haben, auch zu verstehen, wie auch Menschen, klar, mancher rennt offenkundig in sein Unglück und die Umwelt steht daneben, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, wie kann der so blöd sein? Das ist die eine Sache, da sagen wir dann hinterher, okay, gut, der hat's meinetwegen nicht besser verdient, der hat sich von niemand was sagen lassen, etc. Aber es gibt die andere Seite, dass Menschen, wo wir sagen müssen, die haben wirklich ernsthaft gebetet, gerungen von Gott, den rechten Ehegatten zu kriegen und sind trotzdem voll auf die Nase gefallen. Das ist eine ganz differenzierte, ganz vielfältige Geschichte. Und ich habe da ganz viel Verständnis für die Größe der Not, in die viele Menschen auch weitgehend unverschuldet hineingeraten sind. Aber dieses Verständnis zu haben, dieses Mitgefühl zu haben, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch persönlich, auch in meiner Vikars- und Pfarrzeit, als ich dann Geschiedene vor mir hatte, mir ist das unheimlich schwer gefallen an Punkten, wo ich der Meinung war, nee, das geht nicht. Ich bin stundenlang nachts wach gelegen und habe darum gerungen und habe gesagt, bist du so verbohrt, borniert, stur und so weiter, dass du den Menschen das Eheglück nicht gönnst und so weiter. Es ist mir zutiefst zuwider, über Menschen mit einer pastoralen Entscheidung Macht auszuüben. Das tun wir natürlich in dem Moment ein Stück weit. Wenn ich sage, du möchtest zwar kirchlich getraut werden, ich mache es aber nicht, üben wir indirekt Macht aus, verwehren einem Menschen einen Weg, den er gerne gehen möchte. Das hat mich innerlich oft schier zerrissen. Aber all das gibt uns keine Rechtfertigung. All dieses Verständnis, all diese Not, all dieses Mitleiden gibt uns kein Verständnis, keine Berechtigung, die Ordnungen Gottes aufzulösen. Und deshalb ist es eben wichtig zu sehen, wie wir in all dieser Not trotzdem die Ordnungen Gottes bewahren, weil an ihnen eben der Segen Gottes nicht nur für Einzelne, sondern auch für die ganze Gemeinde und auch für ihr Zeugnis in der Welt wichtig ist und dranhängt. Ursprünglich war die Reihe zu unserem Thema, wie es mit der Liebe klappt, mit 3 Predigten gedacht gewesen vor 2 Jahren, als ich die ersten 3 Predigten gehalten habe in Riedlingen und die ja auch über Internet, YouTube und so weiter ausgestrahlt wurden, kamen damals innerhalb weniger Tage so viele brennende Rückfragen, dann vorwiegend von welchen, die geschieden und wieder verheiratet waren, deshalb auch das Thema heute, dass ich gemerkt habe, ich muss zu diesen 3 geplanten und gehaltenen Predigten noch diese 4. dazu halten, aus seelsorgerlichen Gründen, geschieden und wieder verheiratet. Was nun? Denn wir haben nun mal auch in unseren frommen Gemeinden immer mehr diesen Fall, wie es hier im frommen Sachsen noch ist, das weiß ich nicht, Württemberg ist längst nicht mehr so fromm, da ist diese Situation längst allgegenwärtig. Es kann vielleicht auch wieder sein, dass es ein bisschen konfus durcheinander gerät. Ich hoffe nicht allzu unübersichtlich, denn es waren eine ganze Reihe seelsorgerliche Einzelfragen, auf die ich jetzt nochmal versuche einzugehen und versuche trotzdem eine gewisse Struktur zu halten. Eine geschiedene und wieder verheiratete Frau etwa fragte, bin ich jetzt mit 2 Männern verheiratet? Wenn ja der Ehebruch, die Scheidung oder die Scheidung die Ehe nicht aufgehoben hat, die erste Ehe weiter besteht, ist mein Mann, der vorher keine Frau hatte, ein Ehebrecher? Und was ist jetzt mit dieser zweiten Ehe? Hat sie denn Gültigkeit vor Gott? Und wenn nicht, was dann? Eine andere Frau schrieb ganz ähnlich in die gleiche Richtung, mein Mann ist zum 3. Mal verheiratet, ich zum 2. Mal. Zuvor haben wir gebetet und geguckt, ob die Wiederheirat möglich ist. So prägnant wie Ihre Predigt ist es uns damals leider nicht erschienen. Jetzt stellt sich für uns die Frage, was tun? Sollen wir uns wieder trennen? Oder die Frage, also es ist eine Frage, die viele bewegt. Ich kenne auch ein Ehepaar, die haben sich tatsächlich meines Erachtens falsch, ich greife das schon vor, tatsächlich wieder getrennt, nachdem sie geheiratet haben, weil sie der Meinung waren, die Frau sollte versuchen, sich mit ihrem ersten Mann wieder zu versöhnen. Nächste Frage, wenn die Vergangenheit vergeben ist, können dann Wiederverheiratete am Abendmahl teilnehmen? Sie leben ja äußerlich betrachtet quasi in einer irreparablen Sünde. Ja, indem sie im Prinzip die Sünde durch Scheidung mit der Wiederverheiratung mit einem anderen zementiert haben. Das sind durchaus sehr ernste Fragen. Interessanterweise kommen übrigens aber diese Fragen ganz häufig aus dem katholischen Hintergrund. Es gibt auch, habe ich gemerkt, viele Katholiken, die wirklich um eine ehrliche Beziehung zum lebendigen Gott ringen. Und in der katholischen Kirche ist da natürlich noch viel mehr Klarheit drin. Und die da mit ganzem Ernst um diese Fragen ringen. Also es waren keine vorwurfsvollen Fragen, das waren keine Pseudo-Fragen, das waren wirklich ganz tief persönlich bewegende Fragen. Und damit verbunden taucht natürlich auch immer öfter die Frage auf, wie gehen wir dann als christliche, bibeltreue Gemeinde mit wiederverheirateten Geschiedenen um? In den vorausgegangenen Predigten ging es bewusst darum, pointiert gegen den gottlosen Strom der Zeit biblische Grundsätze zu vermitteln zur Frage, wie es mit der Liebe klappt. Und es ist ja auch das Ziel bis zur heutigen Predigt. Es soll im Idealfall gar nicht so weit kommen. Darum geht's ja. Das Ehen gelingen, das ist das Ziel. Dass diese Grundsätze total veraltet und überholt erscheinen, nicht aus der Mottenkiste von vor 100, sondern gefühlt eher vor 1000 Jahren, ist mir völlig klar, habe ich am ersten Abend schon gesagt. Aber das Alte, das Bewährte, ist eben das Gute. Allerdings, wir sollten uns auch in Erinnerung rufen, dass das vor nicht mal 50 Jahren, was Thema Ehe, Scheidung, Wiederheirat anging, auch im evangelischen Bereich, noch ganz anders war. Selbst in den damals schon weitgehend abgefallenen Landeskirchen, ich bin ja selber im württembergischen Pfarrhaus groß geworden, ich kenne die Entwicklung schon seit vielen Jahrzehnten, längst bevor ich selber Pfarrer wurde, war es in den 70er Jahren, obwohl die Kirchen damals insgesamt schon meilenweit vom Wort Gottes weg waren, auch wenn es immer noch heile Welt war im Verhältnis zu heute, war es meines Wissens üblich, dass ein Pfarrer nach einer Scheidung nicht im Pfarrdienst bleiben konnte, nicht im Gemeindepfarrdienst. Er wurde nach einer Scheidung in den Innendienst zu irgendeiner Bürotätigkeit oder vielleicht auf ein Schulpfarramt oder was Ähnliches versetzt. Dabei ging es nicht darum, dass ein solcher geschiedener Pfarrer nun ein Christ zweiter Klasse sei, der ewig unter der Last seiner Sünde zu büßen habe. Dass erkannte und bekannte Sünde vergeben ist, war auch vor 50 Jahren klar. Es ging aber um die Vorbildfunktion. Man war der Überzeugung, dass ein geschiedener Pfarrer kein glaubwürdiger Verkündiger der Treue Christi mehr sein kann und dass ein geschiedener Pfarrer schlecht vor ein Ehepaar bei der kirchlichen Trauung hinstehen kann und denen sagen kann, bis dass der Tod euch scheide, wenn er es in seinem Leben und seiner Ehe ganz anders gemacht hat. Da hat man einfach noch ein Gespür gehabt für das, was irgendwo geht und was nicht mehr geht. Und auch in den 80er Jahren, der nächsten Stufe der Aufweichung, wurden geschiedene Pfarrer meiner Erinnerung nach zumindest an eine andere Pfarrstelle versetzt, weil man davon ausging, dass sie an ihrer bisherigen Pfarrstelle durch die Scheidung das geistliche Vertrauen der Gemeinde verspielt haben und man ihnen woanders einen weniger belasteten Neuanfang gewähren sollte. Und als ich von 1985 bis 1996 im Pfarrdienst der württembergischen Landeskirche war, mussten Trauungen Geschiedener vom Dekan genehmigt werden. Ich weiß nicht, wie das hier in Sachsen ist und war. Der Pfarrer musste dazu eine schriftliche Begründung einreichen, weshalb er in diesem besonderen Fall ausnahmsweise die Wiederheirat eines Geschiedenen aus seelsorgerlichen Gründen für möglich hält. Er selbst konnte das auch zusammen mit dem Kirchengemeinderat nicht entscheiden. Das musste mit entsprechend vorgelegter schriftlicher Begründung der dienstlich vorgesetzte Dekan tun. Das war zumindest vom theoretischen Anspruch her eine bewusst ganz, ganz hohe Hürde, die deutlich gemacht hat, eigentlich geht das überhaupt nicht. Und nur in ganz, ganz extrem seltenen, besonderen, exakt zu begründenden Ausnahmefällen ist das möglich, muss dann aber von der kirchlich übergeordneten Stelle ausnahmsweise genehmigt werden. Das heißt, bis vor mindestens 20 Jahren war selbst in den abgefallenen Landeskirchen noch klar, dass eine Wiederheirat Geschiedener biblisch gesehen grundsätzlich nicht möglich ist und wenn überhaupt nur in besonderen Ausnahmefällen vom Dekan genehmigt werden kann. Ich denke, es ist einfach mal gut, sich immer wieder zurückzuerinnern. Ist ja ein Problem, auf dem auch die heutige Politik aufbaut, auf der Geschwindigkeit unseres Vergessens. Wer weiß noch, was ein Spahn oder eine Merkel oder ein Drosten Anfang des Jahres gesagt hat. Ja? Würden wir uns daran zurückerinnern, dann gingen uns im Blick auf Corona manche Augen auf. Ja? Also wir können aber so schnell vergessen. Und im Blick auf geschichtliche und kirchengeschichtliche Entwicklungen setzt das Vergessen auch sehr schnell ein. Und deshalb ist uns eine Hilfe, mal zurückzuerinnern, es ist noch nicht mal 20 Jahre her, da war es zumindest von der Verfahrensweise ganz anders. Da war dieses Wissen grundsätzlich noch ganz massiv verankert. Wir sehen daran allerdings auch, sind die Ausnahmen erst einmal gemacht, gibt es in der Regel kein Halten mehr. Gibt es in der Regel kein Halten mehr. Wir müssen deshalb mit Ausnahmen, wenn wir sie denn überhaupt machen, extrem verantwortungsbewusst umgehen. Sind die Ausnahmen erstmal gemacht, das kann man meines Erachtens überall sehen, ist die Regel schnell keinen Pfifferling mehr wert. Schon zu meiner Zeit war dieses Prozedere zum reinen Formalakt verkommen. Das theoretische Wissen war zwar noch vorhanden, die Praxis aber hatte sich längst verselbstständigt, meilenweit an der biblisch richtig erkannten Grundsätzen vorbei. Ich habe ja gesagt, ich war Vikar bei Rolf Schäffbuch, saß 2,5 Jahre an seinem Schreibtisch. Ich war Vikar zur Dienstaushilfe, ihm persönlich zugeteilt. Ein super Mann, ich habe ganz viel von ihm gelernt, vom Grundsatz auch ganz biblisch, aber auch er, ich habe es ja erlebt, saß an seinem Schreibtisch, habe zugeguckt, hat mit mir darüber geredet. Wenn diese Anträge kamen von den Pfarrern, ja, er hat sie alle genehmigt. Und hat gesagt, ja, wenn es dann mal zweites, drittes Mal geschieden ist, dann fange ich mal an nachzufragen. Das ist aber das, ich werf's ihm nicht vor, sondern das ist die Dynamik, die innere Dynamik eines Geschehens. Wenn ich mal anfange, Ausnahmen zu machen, verselbstständigt sich das Ding und ich habe früher oder später einen Dammbruch und der war zu meiner Zeit damals 1985, mittlerweile 35 Jahre her, bereits vollzogen. Obwohl die Rechtslage, die kirchenrechtlichen Ordnungen eine ganz andere war. Die Kirchenordnungen haben gesagt, da ist der Damm und ganz selten darf da oder dort ein Tröpfchen durchsickern. Die Praxis war, die Fluten haben den Damm längst komplett weggespült. Die Grenzen zwischen dem, was biblischen Normen entspricht und was nicht, dürften in der Geschichte der Christenheit kaum jemals so verwaschen gewesen sein wie heute. Gilt ja auch für andere Fragen gleichgeschlechtlicher Beziehungen, Frauenordination. Wer hätte sich vor ein paar Jahren vorstellen können, dass der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz und der Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbands, die Kerntruppe der Superfrommen in Deutschland gewissermaßen, sich auf einmal für Segnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen ausspricht. Michael Diener. Ja. Ist ja noch Frauenordination. Eigenes Thema. Da sind in weiten Teilen der heutigen Christenheit Positionen geräumt, die zuvor fast über 2000 Jahre allgemeingültig anerkannt waren. Einfach weg. Das Problem, das sicher schon in der Apostelzeit bestand und bis heute wieder ganz neu Bedeutung gewinnt, wir waren da im christlich geprägten Deutschland und Abendland sicher auch verwöhnt. Je weniger die Umwelt von christlicher Moral geprägt wird und je mehr Zeitgeist auch in die christliche Gemeinde einbricht, umso chaotischer werden die Situationen. Wir sehen es an den Korintherbriefen, an der Situation von Korinth. Was da an Missständen war, weil aus diesem absolut heidnisch, moralisch verkommenen Korinth diese ganzen Dinge in die Gemeinde hineingebrochen sind. Und Paulus massiv dagegen halten muss. Im Prinzip sind wir heute wahrscheinlich in Deutschland fast überall in der Lage von Korinth. Früher waren die Dinge dadurch viel klarer, dass Sünde für alle Beteiligten, auch wenn sie kaum weniger begangen wurde als heute, aber offenkundig als Sünde bewusst war. Ich sage den Satz nochmal, das ist wichtig. Es wurde früher nicht viel weniger gesündigt, glaube ich, als heute. Aber es war klar, es ist Sünde. Wenn ich an mein Heimatdorf denke, da hat es auch geheißen, ja, der und die haben da miteinander etc. pp. Aber das wurde getuschelt und es wurde im Verborgenen getrieben und jeder wusste, es ist falsch. Es ist Sünde. Dass jeder Sex vor der Ehe und außerhalb der Ehe Sünde ist, das war in meinen Kindheits- und Jugendtagen zumindest in christlichen Kreisen noch völlig unbestritten. Und zumindest nach außen haben sich auch mehr oder weniger alle dran gehalten. Und vor der Ehe schwanger zu werden, galt allgemein als große Schande. Nochmal, es geht nicht darum, über den Menschen, die in Sünde gefallen sind, den Stab zu brechen. Aber es ist wichtig, dass wir daran festhalten, dass Sünde Sünde ist. Und dass das jedem klar sein muss. Und dass wir Sünde nicht für normal und unproblematisch erklären, das ist das heutige Problem. Allein an diesen Beispielen sehen wir, wie dramatisch sich nicht nur das ethische Empfinden der Welt, sondern auch der christlichen Gemeinde verändert hat. Ich weiß nicht, wie viele christliche junge Erwachsene es gibt, die heute in eine Ehe gehen, ohne eine oder mehrere andere eheähnliche Beziehungen schon gehabt zu haben. Allein daran merken wir es. Das wäre zu unserer Jugend eigentlich so in diesem Maß komplett undenkbar gewesen. Und je verworrener die christliche Ethik in den Gemeinden wird, umso schwieriger wird es, eine halbwegs klare Schneise durch dieses Chaos mittels der allgemeingültigen Antworten des Wortes Gottes zu schlagen. Um es drastisch zu sagen, ich sage es jetzt mal aus meinem pastoralen Erlebnis, vielleicht lebt ihr hier noch in einer relativ heilen Welt. Mein Erlebnis ist zunehmend, wenn rund ums Thema Liebe, Sex und Ehe nahezu alles schief läuft und gegen Gottes Wort, dann kann man in immer weniger konkreten Fällen noch sagen, das ist biblisch und das nicht. Jetzt im Blick auf die konkrete Situation. Man verwaltet im Grunde das ungeistliche Chaos und versucht, die verschiedenen Fehlentwicklungen seelsorgerlich zu begleiten und so gut es geht, das angerichtete Chaos wieder halbwegs in biblische Bahnen zu lenken. Vielleicht sehe ich es von meiner Erfahrung her zu schwarz nochmal, vielleicht lebt ihr hier in Sachsen in wesentlich besseren Verhältnissen, aber ich komme mir wirklich häufig vor als jemand. Ich sage nicht, ich kann in meiner Gemeinde und ich kann in meiner Arbeit alles 100% biblisch richtig machen. Ich komme mir oft so vor wie der, der versucht, das Chaos halbwegs irgendwo noch zu ordnen. Um in dieses Chaos noch etwas mehr biblisches Licht zu bringen, müssen wir nochmal beim Beginn der Ehe anfangen. Ist ein ganz wichtiges Element für all diese Fragen. Viel Chaos ums Thema Scheidung und Wiederheirat entsteht, weil sowohl über den Beginn als auch über das Ende einer Ehe teils völlige Unklarheit herrscht. Und deshalb müssen wir als erstes nochmal fragen, wie wird eine Ehe geschlossen? Es wird auch in christlichen Kreisen verbreitet die Meinung vertreten, eine Ehe würde durch den Vollzug des Geschlechtsverkehrs geschlossen und dadurch vor Gott verbindlich zustande kommen. Dieser Mythos liegt zwar nicht komplett, aber doch haarscharf daneben und beruht auf gedanklicher Unschärfe. Es ist zwar richtig, dass der Vollzug des Geschlechtsverkehrs zwischen Unverheirateten nach den Ordnungen des Alten Testaments eine Ehepflicht begründet. Die Ehe aber eben rechtlich noch nicht schafft. Das muss man unterscheiden. Ja. Damit, dass ich eine Verpflichtung eingegangen bin, habe ich die Verpflichtung noch nicht erfüllt. Das sind zwei verschiedene Schritte. Die tatsächliche Eheschließung ist ein öffentliches Geschehen mit der offiziellen Heimholung der Braut. Die Ehe wird in der Bibel immer durch ein öffentliches Handeln geschlossen. Da sehen wir im Grunde, wenn wir so wollen, schon bei Adam und Eva. Gott führt dem Adam seine Frau zu. Vielleicht haben noch ein paar Giraffen, Papageien und so weiter zugeguckt. Das war die damals größtmögliche Öffentlichkeit. Mehr als die drei gab es nicht. Ja? Und die waren alle beieinander, haben es mitgekriegt. Ob die Öffentlichkeit dann den veränderten gesellschaftlichen Umständen entsprechend die Großfamilie ist, der Stamm, heute rechtlich für den Akt ein Standesamt und so weiter. Das kann sich nach den äußeren Umständen verändern. Haben wir ja auch bei uns gehabt. Früher fand die öffentlich-rechtliche Trauung auch in der Kirche statt und wurde vom Staat anerkannt. Bismarck meines Wissens hat es dann geändert. Diese Dinge sind nicht in Stein gemeißelt, die sind zeitgebunden. Aber der Grundsatz bleibt. Eine Ehe wird immer durch eine öffentliche Handlung geschlossen. Der Geschlechtsverkehr allein oder eine Geheimabsprache zwischen zwei Menschen, die sich irgendwo treffen, miteinander ein Glas Wein anstoßen, sagen, ab heute sind wir verheiratet, schafft keine Ehe. Ja. Aber sicher ist jeder vor- und außereheliche Geschlechtsverkehr, das sage ich auch ganz, mit ganzem Nachdruck, ebenso wie jede wilde Ehe durchaus in einer gewissen Nähe zur Ehe zu sehen und jede Beendigung einer vorehelichen Beziehung auch in einer gewissen Nähe zum Ehebruch. Auch das gehört zum Chaos. Wenn wir das ernst nehmen, dann haben die ganzen Leute, die vor der Ehe schon in eheähnlichen Verhältnissen gelebt haben, im Grunde genommen, moralisch, nicht rechtlich, aber moralisch, bereits mehrfach die Ehe gebrochen, bevor sie überhaupt das erste Mal wirklich richtig heiraten. Ich sage es einfach, damit uns bewusst ist, was wir tun und was wir besser nicht tun sollten. Ein riesiges Problem, welches das Chaos in nicht geringem Maße vermehrt, ist natürlich, dass der Staat die Ehe de facto schon längst nicht mehr stützt. Im Gegenteil werden Eheschließungen gegenüber wilden Ehen sogar teilweise finanziell bestraft bei den sogenannten Rentnerkonkubinaten. Die Situation kennt ihr, dass zwei Rentner unverheiratet zusammenleben, denn wenn sie sich standesamtlich trauen lassen, verliert der eine seine Pension, seine Rente mit massiven, unter Umständen sogar existenzbedrohenden Einbußen. Es wäre ein eigenes wichtiges Thema. Der Staat bestraft die Eheschließung, indem er die wilde Ehe im Prinzip nicht mehr sanktioniert und im Einzelfall dann sogar steuerlich und so weiter passionsmäßig fördert. Wie gehen wir als christliche Gemeinden mit dieser Missachtung der Ehe durch den Staat um? Ich will es an der Stelle nur ganz kurz, weil es viele betrifft, sagen, die Gemeinden müssten wieder nachdenken, in solchen Fällen eine kirchliche Trauung ohne eine standesamtliche zu vollziehen. Meines Erachtens biblisch kein Problem, ist trotzdem ein öffentlicher Akt. Und die Ehepaare übrigens nicht nur in solchen Rentnerehen, sondern auch sonst tun gut daran, privatrechtlich sich abzusichern. Der Staat achtet die Ehe immer weniger. Wir brauchen Patientenversorgung und Vorsorgevollmachten. Man kann sich nicht mehr darauf verlassen zu sagen, ich gehe ins Krankenhaus, kann meine Frau besuchen, wir sind verheiratet. Keine Selbstverständlichkeit mehr. Also ganz allgemein praktischer Tipp an alle Verheirateten, trefft entsprechende privatrechtliche Vereinbarungen, indem ihr euch die gegenseitigen Rechte zusichert, damit ihr das dann im Zweifel auch einklagen könnt. Während noch vor wenigen Jahren weithin klar war auch, dass man spätestens, wenn man Kinder bekommt, da haben auch einen Dammbruch, als die wilden Ehen angefangen haben und üblich und normal wurden, aber wenn das erste Kind unterwegs war, dann war es eigentlich selbstverständlich, spätestens jetzt müssen wir gucken, dass wir für unsere Familien einen geordneten Rahmen haben. Haben wir auch zunehmend nicht mehr. Heute leben Paare auch mit Kindern Jahre und Jahrzehnte lang zum Teil unverheiratet zusammen. Und das nach neuesten Meldungen sogar in evangelischen Pfarrhäusern, die sich immer noch so nennen. Dass damit fast alle Grenzen zwischen dem, was Ehe ist und was nicht, auch durch die sogenannte christliche Kirche niedergerissen wird, liegt auf der Hand. Und das mehrt das Chaos ins fast Unermessliche. Und dennoch halten wir noch mal fest, eine Ehe wird durch eine öffentliche Handlung geschlossen. Und ebenso wie eine Ehe durch eine öffentliche Handlung geschlossen wird, so wird eine Ehe auch durch eine öffentliche Handlung geschieden. Das ist die zweite Frage. Wodurch geschieht eine Ehescheidung? Wir sehen das ganz klar an den Ordnungen Gottes für den alten Bund. Ein Mann hatte, wenn er sich von seiner Frau trennen wollte, derselben einen Scheidebrief auszuhändigen. Es war ein schriftliches Dokument. Das war öffentlich damit und aktenkundig der Vorgang. Eine Scheidung geschieht nicht, auch nicht im Alten Testament, indem ein Mann mit einer anderen schläft und seine Frau einfach in die Wüste schickt. So geht's nicht. Wenn wir von Ehebruch im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Ende einer Ehe reden, müssen wir sorgfältig unterscheiden zwischen einem moralischen und einem tatsächlichen Ehebruch. Ich habe es im Blick auf die wilden Ehen, vorehelichen Beziehungen schon gesagt. Und hier vermengen leider auch Christen, ohne ausreichend nachzudenken, das eine mit dem anderen. Gerade Leute, die die Wiederheirat befürworten, sagen, ist, die Ehe ist ja schon geschieden durch den Ehebruch des einen. Und das ist falsch. Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 28, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Es ist klar, dass Jesus hier vom moralischen Ehebruch redet und nicht vom tatsächlichen, auch vor Gott gültigen Ende einer Ehe. Denn wie viele Ehen würden vor Gott sonst noch bestehen, wenn jeder begehrliche Blick eine Ehe rechtskräftig vor Gott beendet hätte? Schon allein das zeigt, wie absurd die Gleichsetzung von sogenanntem Ehebruch im Sinne von Fremdgehen mit dem tatsächlichen Ende einer Ehe vor Gott ist. Natürlich ist jedes Fremdgehen im moralischen Sinne ein ehebrecherisches Verhalten. Aber im rechtlichen Sinne ist die Ehe damit keineswegs beendet. So, wir müssen da ganz genau differenzieren. Und ich habe gestern schon darauf hingewiesen, dass hier in Matthäus 5, einige Verse später, Vers 34, für Hurerei eben gerade nicht der griechische Begriff für Ehebruch, sondern der für Porneia, für fortgesetztes, unbußfertiges Verhalten steht. Und wir dürfen uns nicht, der Fehler wird meines Erachtens oft gemacht, nicht leiten lassen vom deutschen Wort Ehebruch. Dieser Begriff Ehebruch impliziert, dass auch durch ein einmaliges Fremdgehen die Ehe gebrochen sei. Der griechische Begriff hat mit dem Begriff Ehe selber nach meiner Erkenntnis gar nichts zu tun, kommt aus einem ganz anderen Wortstamm. Also da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu sehr vom deutschen Verständnis eines Begriffes ausgeht. Der Begriff Moicheia, der im Griechischen verwendet wird, bezeichnete, soweit ich nachgeforscht habe, im antiken Griechenland den heimlichen Geschlechtsverkehr mit einer freien, ehrbaren Frau. Dieser Begriff beschreibt nicht den rechtlichen Bruch einer Ehe, sondern die Verletzung der Ehre des Ehemanns und der ganzen Familie, sowie die damit verbundene Schande und Beschmutzung, also des anderen Mannes und dessen Familie. Wenn ich mit einer Frau, die verheiratet ist, mich einlasse, dann beschmutze ich deren Mann und die ganze Familie, die dazugehört. Darum geht es eigentlich bei diesem Begriff von der ursprünglichen Bedeutung her. Nicht um das Trennen und Scheiden einer Ehe. Das heißt, dieser Begriff hat eindeutig eine moralische, aber keine rechtliche Bedeutung. Wir dürfen, ich sage es nochmal, uns beim biblischen Verständnis nicht von den Implikationen des deutschen Begriffs Ehebruch leiten lassen. Dieser Fehler wird nach meiner Wahrnehmung auch im evangelikalen Bereich von entsprechenden Autoren vielfach gemacht. Wir halten für den zweiten Punkt fest, ebenso wenig wie eine Ehe durch Fremdgehen geschlossen wird oder durch Geschlechtsverkehr geschlossen wird, wird sie durch Fremdgehen beendet. Eine Ehe wird auch nicht durch Scheidung beendet, zumindest nicht vor Gott, sondern wenn überhaupt erst durch eine Wiederheirat. Das sagt Jesus selbst klar, haben wir gestern gesehen. Allerdings, jetzt ist die spannende Frage, was ist jetzt mit dieser zweiten Ehe? Auch diese zweite Ehe hat Gültigkeit vor Gott. Warum? Weil sie Teil der Schöpfungsordnung Gottes ist und ihre Gültigkeit nicht davon abhängt, ob die Entscheidung geistlich richtig war oder nicht. In der Orientierung Nummer 10 zur Taufe bin ich auch auf diese Frage eingegangen. Die liegen hinten, glaube ich, irgendwo aus. Ich habe zwei Orientierungen mitgebracht. Da kann man diesen wichtigen Gedanken nochmal, der spielt bei der Kindertaufe mit eine Rolle. Ich sage auch, bei ganz vielen Kindertaufen, die waren unsinnig, die waren eigentlich unverantwortlich. Bin der Überzeugung, gültig waren sie trotzdem. Ja, ich habe neulich schon gesagt, ich kann Verträge abschließen, die mögen völlig unsinnig sein. Gültig sind sie im Zweifel trotzdem und drehen mir vielleicht finanziell den Kragen um. Ja? Also wir müssen unterscheiden, was ist sinnvoll, was ist biblisch richtig und was ist biblisch vielleicht komplett falsch und komplett verantwortungslos, aber trotzdem gültig, auch vor Gott. Also auch wenn gegen Gottes Gebot nach einer Scheidung eine neue Ehe eingegangen wird, ist sie meines Erachtens zwar nicht Gottes Willen entsprechend, aber schafft eine vor Gott gültige neue Ordnung. Denn, wie wir gesagt haben, die Ehe als solche ist Teil der Schöpfungsordnung Gottes, in dem Moment, in dem zwei Menschen miteinander diesen Raum der Schöpfungsordnung Gottes betreten, befinden sie sich im Rahmen einer gültigen göttlichen Ordnung. Auch wenn das Betreten selbst falsch war. Ein wesentliches Element von Sünde Das ist aber auch wichtig zur Differenzierung, ist immer auch das Bewusstsein derselben. Gerade wenn ich an dieses Ehepaar denke, wo die Frau geschrieben hat, mein Mann ist zum dritten Mal verheiratet, ich zum zweiten Mal. So prägnant wie ihre Predigt ist uns leider nicht erschienen. Die waren sich nicht wirklich bewusst, weil sie auch durch eine unklare Orientierung, auch im evangelikalen Raum, keine klare Weisung mehr hatten. Und ich sage immer, die Hauptschuld fürs Chaos in unseren Gemeinden trifft nicht die Menschen. Es trifft die Prediger, die Lehrer, die Leiter. Denn wie sollen es die Geschwister wissen, wenn jeder Prediger irgendwas anderes erzählt? Woran sollen sie sich halten? Und es sind viele leider nicht in der Lage, man sollte allerdings auch noch mehr in der Bibel lesen, aber es ist trotzdem so, manche Dinge sind auch etwas komplexer. Und wenn man von den Lehrern und Leitern der Gemeinde alleine gelassen wird, dann gehen eben manche in der Herde in die Irre. Aber nicht wesentlich aus eigener Schuld und Verantwortung, sondern weil die Lehrer und die Leiter versagt haben, jämmerlich. Und da kommt dieser Gedanke mit ins Spiel, ein wesentliches Element von Sünde ist immer auch das Bewusstsein derselben. Da handelt Gott ganz anders als unser Rechtssystem. Darauf bin ich eingegangen in der anderen Orientierung, Umgang mit verschiedenen Erkenntnissen in Liebe und Wahrhaftigkeit Nummer 11, die liegt auch aus. Unser Rechtssystem sagt, Nichtwissen schützt vor Strafe nicht. Gott sieht es anders. Gott sieht das Herz an. Soweit wir gesündigt haben, die Sünde aber nicht als solche erkannt haben, sondern wir waren überzeugt, das Richtige und Gott Wohlgefällige zu tun, wird uns das von Gott entweder überhaupt nicht oder nur in stark reduziertem Maß als Sünde angerechnet. Sagt Paulus ganz ausdrücklich, sagt er, ich war ein Eiferer fürs Gesetz, ich habe sogar die Gemeinde verfolgt, aber ich habe es getan, im irrtümlichen Glauben dem Herrn einen Gefallen damit zu tun. Ist ein himmelweiter Unterschied, ob er bewusst gegen Gott kämpft oder meint, für den Herrn zu eifern, aber dabei was völlig Falsches tut. Himmelweiter Unterschied. Also für vieles, was in den Gemeinden heute schief läuft, tragen gar nicht die Geschwister, die es falsch machen, die Hauptverantwortung, sondern die Leiter und Lehrer der Gemeinden. Nicht nur für gläubige Frauen, auch für gläubige Männer bleibt allerdings nach einer Trennung bis zum Tod des Ehegatten gemäß Gottes Wort korrekt nur das Alleinbleiben. Da erhebt sich heute zum Teil massiver, zum Teil empörter Widerspruch. Eine Rückfrage, die mich dazu erreicht hat, lautete, was ist mit der dann aufkommenden Einsamkeit mit Versuchungen, muss dann der Rest des Lebens als Kraftakt gestemmt werden? Ist richtig, ist ein Kraftakt, ist eigentlich schöpfungswidrig, denn Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Aber ich habe in der Antwort darauf hingewiesen, mit Einsamkeit, mit Versuchungen haben ja nicht nur getrennt Lebende, Geschiedene und so weiter, sondern auch Unverheiratete zu kämpfen. Oder denken wir an die Paare, in denen ein Ehegatte dauerhaft schwerst erkrankt ist. In all diesen und vielen anderen Fällen müssen Betroffene das Leben allein und wenn man so will, in einem Kraftakt stemmen. Und es gibt ja auch außerhalb von Beziehungsfragen bis an die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit gehende Kraftakte auch im Leben von Christen. Denken wir an schwere Erkrankungen, an berufliche Existenzkrisen und vieles, vieles andere mehr. Also Kraftakte gibt es ja nicht nur in Beziehungsfragen. Aber auch diese Frage zeigt, wie sehr sich eben die ethischen Maßstäbe vom Wort Gottes wegentwickelt haben, auch in christlichen Kreisen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war selbstverständlich, vor allem in christlichen Gemeinden, dass Sex in die Ehe gehört und wenn jemand unverheiratet ist, hat sexuell enthaltsam zu leben. Die Vorstellung, dass wir ein einklagbares Menschenrecht auf ein erfülltes Sexualleben haben, ist völlig unbiblisch. Ist aber ein wichtiges Argument heute bei vielen Wünschen nach Wiederheirat. Außerdem müssen wir noch mal ganz nüchtern feststellen, es gibt eben auch andere Kraftakte, die wir aber allesamt als Gottes Kinder ja nicht aus eigener Kraft stemmen müssen. Da wären wir garantiert am laufenden Band überfordert, sondern im Gebet und in der Kraft Gottes. Die nächste spannende Frage ist, ist mit der Wiederheirat eines Geschiedenen der Ehebund auch für den nicht wiederverheirateten aufgehoben und dieser aus seinem Treuesprechen entlassen? Also, wenn wir sagen, erst die Wiederheirat trennt eigentlich die Ehe, dann ist ja jetzt vielleicht der andere frei. Ich bezweifle das aus zwei wichtigen Gründen. 1. Korinther 7, wo Paulus eben am Schluss, nachdem er alles differenziert betrachtet hat, sagt, ist die Frau gebunden an den Mann, solange er lebt. Er sagt eben nicht, solange sie rechtskräftig geschieden ist, nicht rechtskräftig geschieden ist, und er sagt auch nicht, solange bis ihr Mann wieder verheiratet ist. Sagt er nicht. Er sagt, solange er lebt. Ja. Und zweitens, die Praxis. Denn ich habe gesagt, die Ausnahmen zeigen auch, wie tauglich sie sind. Leuchtet mir schon allein deshalb nicht ein, diese Argumentation, da bei einer Scheidung in der Regel mindestens einer nicht gläubig war und deshalb ziemlich schnell wieder heiraten wird. Und damit wäre eine Wiederheirat relativ schnell auch für den anderen erlaubt. De facto könnten sowohl 90% aller Geschiedenen innerhalb weniger Jahre wiederheiraten, wenn die Wiederheirat des einen Geschiedenen auch für den zweiten die Wiederheirat möglich machen würde. Das biblische Nein zur Wiederheirat Geschiedener wäre damit de facto fast völlig in reine Theorie aufgelöst. Und die Wirklichkeit belegt ja auch diesen Trend längst. Überall, wo wir anfangen, diese Ausnahmen zuzulassen, wird die Wiederheirat Geschiedener im Prinzip relativ schnell zum Normalfall, auch zum frommen Normalfall. Und ich erlebe übrigens seit Jahrzehnten, das hat mich schon als ganz jungen Pfarrer bewegt, ich bin selber da auch einen Weg gegangen. Ich habe es als junger Pfarrer am Anfang auch etwas freier gesehen, weiter. Man ist da auch theologisch selber ein Stück weit allein gelassen. Ich habe auch wenig Orientierung gehabt, habe mich da selber durch die Bibel durchkämpfen müssen, hatten dann aber in Neuwied damals im Presbyterium uns über fast ein ganzes Jahr in den Presbyteriumssitzungen mit diesen Fragen beschäftigt, Punkt um Punkt vorangekämpft. Als ich noch die Sache ein Stück anders gesehen habe, hat mich es gewundert, schon als ganz junger Pfarrer, dass zum Teil geschiedene Frauen ganz deutlich gesagt haben, auch nachdem mein Mann wieder geheiratet hat, fühle ich mich nicht frei für eine neue Ehe. Ich bin der Überzeugung, dass das Ja, das ich meinem Mann gegeben habe, nach wie vor gilt. Habe auch in den letzten Jahren immer wieder diese Erfahrung gemacht. Vor allem Frauen sind es, die sagen, nein, ich sehe es nicht so, dass meine Ehe damit und meine Verbindung mit diesem Mann definitiv einfach zu Ende ist. Und dass ich deshalb jetzt wieder jemand anders heiraten könnte. Und das Durchhalten, zum Teil sogar gegen fromme Einreden, die sagen, na, der Mann ist doch wieder verheiratet, kein Problem, du kannst jetzt doch heiraten. Und da zum Teil sogar vom frommen Umfeld regelrecht unter Druck gesetzt werden, das auch so sehen. Und sie sagen, nein, ich sehe es nicht so. Und ich denke, Römer 2, Vers 15, sie beweisen damit, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt. Heißt es, dass die erste Ehe trotz Wiederheirat eines der beiden Geschiedenen immer noch besteht? Eine Frau hat ja gefragt, bin ich jetzt mit zwei Männern verheiratet? Ist eine ganz schwierige Frage. Auf der einen Seite eher nicht, denn Jesus sagt selbst, dass durch die Wiederheirat die Ehe tatsächlich gebrochen ist. Und 5. Mose 24, Vers 1, folgende schließt nach einer Wiederheirat die Rückkehr zum ersten Ehegatten aus. Wir müssen allerdings eben auch hier festhalten, durch die Sünden der Scheidung und Wiederheirat entsteht ein Chaos, das wir nicht mehr ganz in den Griff bekommen. Wir sehen das im Vergleich von zwei einschlägigen Stellen des Alten Testaments, in denen es darum geht, ob Gott seinem Volk einen Scheidebrief gegeben hat oder nicht. Das ist eine ganz spannende Geschichte, wo wir gerade die Spannung, wir haben an diesen Punkten in diesem Chaos immer wieder auch Dinge, die wir mit der Ratio, mit der Logik nicht hundertprozentig auflösen können. Und deshalb auch dieses Beispiel noch. Jesaja 50, Vers 1 fragt Gott die Israeliten, wo ist denn der Scheidebrief eurer Mutter, also des Volkes Israel als Ganzen, mit dem ich sie entlassen hätte? Das ist klar eine rhetorische Frage mit der Aussage, selbstverständlich hat eure Mutter keinen Scheidebrief von mir bekommen. Obwohl sie schon seit Jahrhunderten im fortgesetzten geistlichen Ehebruch lebt, habe ich sie mitnichten aus diesem Ehebund entlassen. Knapp 150 Jahre später aber berichtet Gott durch seinen Propheten Jeremia das Wort an die treulose Schwester Juda und sagt, und sie, nämlich die Schwester Juda, sah auch, dass ich Israel, dem Nordreich, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen hat, entließ und ihr einen Scheidebrief gab. Gemeint ist mit dem Scheidebrief an dieser Stelle ganz offensichtlich, dass Gott das Nordreich Israel in die Hände seiner Feinde fallen ließ, wurden deportiert. Und die Frage ist, wo sind sie heute? Sie wurden aus dem Land der Verheißung herausgerissen und für Jahrtausende in die Fremde verschleppt. Und doch lässt der biblische Gesamtzusammenhang keinen Zweifel zu, dass Gott auch die 10 Nordstämme nicht endgültig verworfen hat. Darum geht es jetzt an dieser Stelle. Gott sagt zwar zu Juda durch den Propheten Jeremia, ich habe ihnen den Scheidebrief gegeben, aber trotzdem ist Gott von seinem Volk nicht wirklich geschieden, bis zum heutigen Tag nicht. Unter den 144.000 Versiegelten der Offenbarung sind auch die 10 Nordstämme zu finden. Und auf den 12 Toren des himmlischen Jerusalem stehen auch die Namen der 10 Nordstämme. Auch sie werden wieder gesammelt. Gottes Bund, auch wenn er ihnen damals einen Scheidebrief gegeben hat, Gottes Bund mit ihnen ist eben nicht zu Ende, bis zum heutigen Tag nicht. Und da steht als nächstes noch die Frage im Raum, sollen wir uns angesichts dieses geistlichen Durcheinanders, das wir durch Scheidung und Wiederheirat angerichtet haben, wieder trennen? Also jetzt sind zwei nicht nur geschieden, sondern wieder verheiratet. Jetzt wird ihnen die Dramatik ihrer Situation bewusst und fragen, ja, was machen wir jetzt? Trennen wir uns jetzt am besten wieder, damit wir aus diesem ganzen Schlamassel irgendwo wieder rauskommen? Nein, trennen sollen sich Wiederverheiratete gewiss nicht. Sie würden damit ja der vorausgegangenen Scheidung nur eine weitere hinzufügen. Sie würden ja nichts besser, sondern alles nur noch schlechter machen. Ich mache die eine Sünde nicht besser, indem ich ihr noch eine zweite, dritte, vierte und fünfte hinzufüge. Wir müssen zwar festhalten, nicht nur Fremdgehen ist Sünde, auch Scheidung und Wiederheirat ist Sünde, aber für alle diese Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wo wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt. Alle diese Sünden können durchs Blut Jesu vergeben werden. Dennoch bleiben es Sünden. Es ist gerade in der heutigen Zeit unheimlich wichtig, das fortlaufend zu betonen und festzuhalten. Vergebung rechtfertigt nicht im Nachhinein die begangenen Sünden, sondern betont ganz im Gegenteil die Vergebungsbedürftigkeit des Geschehenen. Wenn es keine Sünden wäre, bräuchte es auch keine Vergebung. Das können wir nicht schönreden. Wir können aber die vergangenen Sünden vor Gott bringen und in Jesus Vergebung erfahren. Und so durch Gottes Gnade reingewaschen, dürfen wir von der Schuld dieser Sünden befreit unter Gottes Segen weiterleben, dann auch in der aktuellen neuen Ehe. Das ist eben die gewaltige Kraft der Vergebung, dass sie mit der Vergangenheit aufräumt, wenn ich es als Schuld erkannt und unters Kreuz gelegt habe. Dann ist weg. Nicht notwendigerweise auch alle praktischen Folgen vergangener Sünden. Daran leiden manche Menschen ihr Leben lang. Etwa, wenn aus früheren Ehen gewaltige Schuldenberge finanziell abzutragen sind, solche Fälle kenne ich. Es kann einen sein Leben lang bis an die Grenzen der Existenz belasten. Oder wenn Kinder da sind, dann können das Chaos, der Streit um Sorgerecht, die gegenseitige Beeinflussung von einem Elternteil gegen den anderen, das Aufhetzen unter Umständen sogar und vieles mehr, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, vielleicht ein Leben lang nachhängen. Die geistliche Folge der Sünde, die kriegen wir ganz schnell los und um Kreuz. Die praktischen, materiellen, äußeren Folgen von Sünde, an denen knabbern wir oft unser ganzes Leben lang. In manchen Fällen von Scheidung oder von Eheproblemen würde ich auch die Möglichkeit einer Annullierung für möglich halten. Ich weiß gar nicht, wie weit es den Fall rechtlich heute überhaupt noch gibt. Ich denke, auch Gemeinden müssten im Bedarfsfall da auch unabhängig von der Rechtslage, wo die Ehe vor dem Staat eh nichts mehr gilt, noch einmal neu kreativ, eigenständig verantworten und handeln. Ich denke an einen Fall, der mir vor vielen Jahren begegnet ist. Da hat die Frau, junge Frau, kurz nach der Eheschließung festgestellt, dass ihr Mann während der Freundschaft und Eheschließung ein fortdauerndes ehebrecherisches Verhalten mit seiner Freundin, mit der er schon liiert war, bevor er sie kennengelernt hat und geheiratet hat, durchgehalten hat. Da ist meines Erachtens der Tatbestand einer arglistigen Täuschung erfüllt. Und ich habe auch dem Vater von dieser Frau geraten, guckt, ob er rechtlich die Möglichkeit hat, diese Ehe annullieren zu lassen, die dann nicht als Scheidung zu werten ist und damit das Mädel auch nicht mit diesem Makel geschieden zu sein durchs weitere Leben geht. Sowas ist eine Riesenschweinerei. Und wenn jemand so einen anderen in die Falle lockt, sage ich mal, von Anfang an hintergeht etc., da bin ich der Meinung, kann man auch sagen, das war keine Ehe, sondern es war was ganz anderes. Das betrachten wir als rechtlich nie geschehen. Moralisch schon Riesenschweinerei, aber rechtlich eine ganz andere Sache. Ich fasse nochmal zusammen, dass wir Gottes Maßstäbe leider in diesem Erdenleben, in dem wir eben nicht nur durch den Heiligen Geist geleitet werden, sondern auch durch unsere in Sünde gefallene Natur, immer noch rege ist, nie ganz entsprechen werden Gottes Maßstäben, gilt für uns alle. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir uns mit diesen Feststellungen über andere erheben. Aber das mindert auch nicht die Gültigkeit und den verbindlichen Anspruch der göttlichen Maßstäbe. Unsere Sünde muss uns aber auch nicht in Verzweiflung treiben. Ich sage nochmal, interessanterweise habe ich die Nähe auch zu dieser Verzweiflung vor allem bei katholischen Mitchristen erlebt, die da viel stärker sensibilisiert sind von der katholischen Lehre her. Und wenn da einer von Ernst zum Herrn, mit Ernst zum Herrn gehören wird, da war wirklich ganz, ganz, ganz große Verzweiflung in dieser Situation. Jetzt bin ich aber wieder verheiratet. Was passiert jetzt? Kann ich da überhaupt mit dem Herrn noch ins Reine kommen? Unsere Sünde muss uns nicht in Verzweiflung treiben. Gerade wenn wir die Liebe und Gnade Gottes in der Tiefe verstanden haben, soll uns unsere Sünde zwar bewusst und abscheulich sein, aber nicht in Verzagtheit stürzen. Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Im Blick auf die Gnade und die vergebende Liebe Gottes können wir den garstigen Graben zwischen dem, was Gott von uns will und dem, wie unser Leben oft leider tatsächlich aussieht, in aller Wahrhaftigkeit ertragen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir die Gnade wirklich begriffen haben, dann stellen wir zwar fest, so sagt es Gottes Wort und so lebe ich, da ist noch reichlich Luft nach oben. Und wer von der Gesetzlichkeit getrieben ist, der kommt damit auf die Dauer nicht klar. Und der versucht am Anfang durch eigene Leistung, Ärmel hochkrempeln, Frommes, Gebetsnächte und so weiter, diesen garstigen Graben zu überwinden, stellt früher oder später fest, ich schaff's nicht. Und jetzt kommt die ganz gefährliche zweite Linie. Er stellt fest, ich schaff diesen garstigen Graben nicht zu überwinden, indem ich mich bis zum Geht nicht mehr abstrample. Aber er kann, weil er nicht aus der Gnade lebt, sondern aus der Werkegerechtigkeit, mit diesem garstigen Graben nicht zurechtkommen. Und dann fängt er an, den garstigen Graben dadurch zu überwinden, dass er die Ordnungen Gottes seinem tatsächlichen Leben anpasst. Und sagt, so ist es nicht gemeint und so ist es nicht gemeint und das kann ja kein Mensch so machen und kann Jesus niemals so gemeint haben und so weiter. Verstehen wir? Aber wenn wir die Gnade begriffen haben, dann tut's uns weh auf der einen Seite, dass wir da noch nicht so sind, wie der Herr uns haben möchte, aber wir können es trotzdem bei allem Ernstnehmen der Sünde in der fröhlichen Gelassenheit ertragen und wissen, alles, wo ich Mist mache, für das ist Jesus gestorben. Und jetzt muss man die Freude meines Lebens und die Geborgenheit in meinem Heiland Jesus Christus in keiner Weise trüben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in dieser Gnade und in dieser Fröhlichkeit mit unserem Herrn und Heiland leben, Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen, Sünde als solche benennen und erkennen, aber sie dann auch unter das Kreuz bringen und fröhlich im Vertrauen auf unseren Herrn weiterleben. Amen. Dann bete ich noch und ihr dürft euch erheben. Himmlischer Gott und Vater, ja, du hast uns in ein Leben gestellt, das uns in vielen Dingen über unser Vermögen hinaus fordert. Sowohl in unseren einzelnen Schicksalen und gerade in den Bereichen von Ehe und Beziehung, wo so unendlich viel Leid, Not und Schmerz geschieht, Menschen einander antun. Und es ist so eine großartige Sache, dass auch die größte Sünde unters Kreuz gebracht werden kann. Und dass du der Gott bist, der wirklich jedes Chaos auch wieder in Ordnung bringen kann. Und wenn wir unser Leben noch so brutal an die Wand gefahren haben, dann dürfen wir den ganzen Schrotthaufen zu dir bringen und du bringst ihn wieder zurecht und schaffst Möglichkeiten zu einem neuen Leben unter deinem Segen. Dafür loben und preisen wir dich. Und wir bitten dich da auch ganz besonders, dass wir das Leben aus der Gnade richtig verstehen. Dass wir uns nicht abstrampeln müssen in eigener Werkegerechtigkeit, sowohl wir in der Kraft deines Heiligen Geistes im Glaubensgehorsam leben sollen, aber dass wir es aus der Beziehung mit dir tun, mit Freude und nicht verzwungen und nicht verzagt sind, wenn wir immer wieder feststellen, wir versagen noch. Wir sind meilenweit noch von entfernt, so zu sein, wie es dir wirklich gefällt. Und dass es doch noch viele Menschen annehmen. Herr Jesus, du weißt auch, wo heute jeder Einzelne steht, der hier ist und dieses dein Wort hört. Ob er wirklich schon in eine klare persönliche Beziehung mit dir eingetreten ist, die Sünde seines Lebens dir unters Kreuz gebracht hat, zu dir gesagt hat, ja, Herr Jesus, ich will, dass du mein Heiland und mein Herr bist, ab heute soll mein Leben dir gehören, ich will dir nachfolgen. Es ist so wichtig, dass jeder von uns das weiß. Schenk du es. Amen. Amen.